Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die verschlossene Auster 2019 geht an die bayerische Staatsregierung. Die Begründung, ja, ich wüsste noch gar nicht warum. Aus der Begründung, die Staatsregierung, getragen von einer Koalition aus CSU und Freien Wählern, blockiert weiterhin die Einführung eines Informationsfreiheitsrechts, wie es in den meisten Bundesländern schon existiert. Außer in Bayern fehlt das Recht zur Einsicht in behördliche Akten nur noch in Sachsen und Niedersachsen. Dort ist es aber immerhin in Planung. Vor allem die CSU wehrt sich beständig dagegen, die Aktenschränke der Exekutive zu öffnen. Dabei geht es natürlich um Macht.
Der NDR-Journalist Kuno Haberbusch von der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche vor rund 2 Stunden in Hamburg während der NR-Jahreskonferenz unter dem Motto Abenteuer Recherche. Mit dem Negativpreis Verschlossene Auster werden Menschen und Institutionen ausgezeichnet, die sich besonders unkommunikativ und abwertend gegenüber Medien verhalten haben. Die ersten Preisträger zum Beispiel ab 2002 waren der damalige Bundesinnenminister Otto Schily zum Beispiel, Putin, Aldi, der ADAC, Heckler und Koch gehören mit zu den Ausgezeichneten der letzten 17 Jahre. Und Daniel Buß ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet vom auslaufenden, wahrscheinlich Currywurstessen dort. Aus deiner Sicht eine plausible Entscheidung für die diesjährige Verschlossene Auster?
Ja, also ich finde schon, weil das Netzwerk Recherche damit auch so ein bisschen an die Ursprünge erinnert, die Lobbyarbeit, die das Netzwerk ja für den Journalismus macht, die Informationsfreiheit, nachdem zuletzt ja wiederum vor allen Dingen Konzerne ausgezeichnet wurden.
Im Studio hier in der Medienstadt Potsdam-Babelsberg ist noch Juan Moreno, Spiegelreporter, der jetzt für immer verknüpft sein wird mit seiner hartnäckigen Aufklärung des bisher größten Betrugsfalls beim Spiegel durch den Journalisten Klaas Relotius, der massenhaft literarisch erfundene, teilweise mit abgeschriebenen Fragmenten kollagierte Texte als seine selbsterlebten Reportagen ausgab. Für ihre streckenweise auch anfänglich durch den Spiegel behinderte Aufklärungsarbeit, Juan Moreno, Ende 2018 war das, haben sie gestern den Positivpreis des Netzwerks Recherche bekommen, nämlich den Leuchtturm. Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal.
Vielen Dank.
Bevor wir vielleicht gleich noch darüber reden, welches Verhältnis haben Sie überhaupt zu Preisen? Also gerade wenn man weiß, wie Klaas Relotius mit Preisen überschüttet wurde.
Ja, überschüttet ist ein hübsches Wort. Der hat sage und schreibe 40 Preise bekommen.
40 doch, ja.
Also ich habe mal durchgeschaut. Ich glaube, der saß im Schnitt alle 10, 11 Wochen oder stand auf irgendeiner Bühne und wurde mit Lorbeeren überschüttet. Ich glaube, ich freue mich über Preise. Es gab ja die Diskussion, ob man ob diese Preise überbewertet sind, das glaube ich, das sind sie. Aber gerade für junge Kollegen, die gerade anfangen, ist das natürlich schon ein Weg, auch bekannt zu werden und sich einen Namen in der Branche zu erschreiben. Und solange man die Texte nicht erfindet, ist dagegen ja auch im Grundsatz nichts zu sagen.
Das brauchen Sie
da
nicht,
ja auch,
bekannt zu werden,
ja. Daniel? Da hat ja auch Lutz Marmor, der NDR-Intendant, ich glaube, Herr Moreno, Sie waren da schon in Berlin heute Morgen, auch nochmal gesagt, das sei ein wichtiges Zeichen, damit es nicht nur in Verlagen, sondern in Medienhäusern grundsätzlich auch in Anstalten den Mut gibt, tatsächlich auch gegen Kollegen sozusagen in Anführungszeichen zu ermitteln, wo ja eigentlich ja natürlich niemand unkollegial sein müsse. Also ein ermutigender Preis. Glückwunsch auch von mir.
Vielen Dank, danke Ihnen.
Wir werden gleich darüber weiterreden und wir werden auch sprechen über die Schwierigkeit, die Wahrheit einzufangen. Und am Ende dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 15. Juni 2019 wird auch hier einiges zu hören sein über das Verhältnis Medienschaffende und Nutzer am Beispiel von Radio 1. Und das wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
So, kleine Rückblende um 24 Stunden.
Ein freier Kollege, der viel bewirkt hat, enthüllt hat, eine Geschichte, die uns alle gemeinsam ja bis heute beschäftigt. Und deshalb geht der diesjährige Leuchtturmpreis an den Spiegel-Kollegen, den freien Mitarbeiter des Spiegel, Juan Moreno. Ich zitiere nur.
Juan Morenos große Leistung ist, dass er, der als freier Reporter mit einem Fuß zumindest außerhalb der Spiegel-Gemeinschaft stand, den Grundsatz des Reporterlebens verteidigt hat. Ein Grundsatz, der bis zum vergangenen Jahr ja banal klang. Journalismus ist keine Literatur, er ist die Schilderung recherchierter Wirklichkeit. Unser Reporterauftrag ist, zuzuhören, zu fragen, zu beobachten um dann mit etwas zurückzukehren, das man einen winzigen, bescheidenen Ausschnitt der Wirklichkeit nennen könnte. Nicht mehr und nicht weniger.
Genau, Freitagabend in Hamburg die Verleihung des Positivpreises an den Spiegel-Mitarbeiter Juan Moreno. Wir müssen kurz aufklären, ich habe fälschlicherweise Spiegel-Reporter gesagt. Ich dachte, sie sind Reporter und weil sie beim Spiegel arbeiten, darf man sie Spiegel-Reporter nennen.
Ja, der Begriff ist ein wenig geschützt. Also Spiegel-Reporter sind die Kollegen, die angestellt sind, die dort arbeiten. Das ist auch ehrlich gesagt eine Auszeichnung. Es gibt die Redakteure, die dann Redaktionsdienste machen und die in der großen Welt recherchieren und Geschichten machen dürfen. Das sind die Spiegel-Reporter. Aber wenn Sie fragen, ob die Arbeit zwischen Ihnen und mir einen Unterschied irgendwie ausmacht, nein, ich mache genau das Gleiche.
Weiterhin zugeschaltet in Hamburg, Dani Buß, aber zuerst mal Juan Moreno. Vielleicht, wie sieht Ihr normales Tagwerk aus, wenn Sie nicht gerade Manipulation aufklären?
Ich bin wie gesagt, freier Journalist, schreibe hauptsächlich für den Spiegel, schreibe dort Reportagen. Also dadurch, dass ich Spanier bin und zwar in Deutschland aufgewachsen, aber Spanisch spreche, bin ich
bei Frankfurt Main, glaube ich.
Genau, in Hanau in der Nähe von Frankfurt am Main und spreche also Spanisch und bin beim Spiegel in letzter Zeit immer häufiger auch in Südamerika unterwegs gewesen, habe dort Reportagen geschrieben, vor allem habe auch relativ viel über Sport geschrieben. Und das ist, was ich primär mache. Davor habe ich lange fürs Radio gearbeitet, unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk.
Sehr schön. Also der Regelfall ist nicht, dass Sie über das eigene Haus recherchieren. Sie gehören auch nicht zur sogenannten Dokumentationsabteilung, die normalerweise alle wichtigen Texte akribisch auf Plausibilität und Fehler untersucht. Mhm. Das Interessante für mich sind immer die Drehpunkte einer Geschichte. Also nicht nur jetzt tatsächlich in Dramentexten oder Filmen und so weiter. Man kennt dieses Sujet, da glaubt einem keiner etwas. Ob das ein UFO ist oder ein Kriminalfall. Und dann muss der Hauptheld immer ankämpfen gegen das Misstrauen, gegen die Unwissenheit und dann manchmal gibt es ein Deus Ex Machina und da fügt sich das alles. Bei Ihnen war das nicht so. Also vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wann kippte denn überhaupt das Vertrauen in Ihren Kollegen Klaas Relotius? War das ein Sekundenmoment oder war das...
Ganz kurz für die Hörer, also Klaas Relotius ist der Superstar des Ressorts, sehr jung, gewinnt 40 Reporterpreise, geht durch die Decke, ist der Superstar im Ressort. Juan Moreno ist freier Mitarbeiter, also ich war jetzt auch nicht unbeliebt, aber ich bin als freier Mitarbeiter, das kennen viele in Redaktionen, du bist halt genauso gut wie dein letzter Text. Also manchmal besser und manchmal eher schlechter. Das heißt, das Standing war unterschiedlich. Und dann fällt mir auf, bei einer Recherche in Südamerika, dass einige Dinge, die Klaas Relotius in einer Reportage, die wir zusammen machen sollen und die dann unter beider Namen veröffentlicht werden sollen, einfach nicht stimmen können. Also da steht zum Beispiel drin, dass durch ein Tal, in dem er da war, mit einer Bürgermiliz, die er begleitet hat, also mit Leuten, die auf Latinos warten, um sie gewissermaßen in Empfang zu nehmen, dass da angeblich Tausende von Kojoten, also von Menschenhändlern, jeden Tag durch dieses Tal marschieren. Das ist absurd. Die Zahl ist absolut hanebüchen. Das können ein Dutzend maximal sein. Und diese Dinge standen im Text und dann gab es noch ein paar andere Beschreibungen, die ich sehr seltsam fand. Und so fing das an. Und dann wurde.
Aber ist das eher so ein Misstrauen oder ist dem Kollegen ein Fehler unterlaufen?
Das kennt ja jeder von seinem Job. Ja. Es gibt halt Dinge, die sind halt, die weiß man mit den Jahren. Ich mache das ja auch schon 20 Jahre und ich war relativ oft auch in Südamerika unterwegs. Und wenn dann zum Beispiel die Szene in dieser Reportage endet damit, dass der Reporter, also Klaas Relotius, dabei ist, wie dieser Bürgerwehrsoldat auf einen Latino schießt. Wie oft als Reporter ist man dabei, wenn jemand erschossen wird? Und warum bekomme ich das im zweiten Entwurf der Geschichte, bevor es veröffentlicht wurde? Wenn mir sowas geschieht, dann rufe ich als erstes wahrscheinlich die Polizei, als zweites meine Frau und als drittes meinen Chef an und sagen, du wirst nicht glauben, was ich gerade erlebt habe. Bei ihm war es so, ich bekam den Entwurf, in der ersten Fassung stand das nicht drin. Das ist ihm gewissermaßen danach noch, was heißt eingefallen, oder er fand, dass es danach nötig war, damit weiterzuarbeiten. Und das ist, wenn man diesen Job eine Weile macht, wenn man Reportagen schreibt, dann sehr, sehr seltsam.
War es erst, bevor Daniel aus Hamburg auch eine Frage stellen darf, war es so etwas wie, da ist jemand, der tatsächlich viele Preise bekommen hat und ich derjenige, der immer so hart kämpfen muss um Anerkennung, dass Sie da gespürt haben, jetzt müssen wir mal den Kollegen auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
Nee, das war
so ein Rivalitätswettbewerb?
Nee, gar nicht. Ich dachte, der ist ja relativ jung, der ist jetzt, glaube ich, 33 Jahre alt, Klaas Relotius. Ich dachte, der wurde einfach veräppelt. Ich glaube, der beschreibt in dem Text, geht es um fünf Männer einer Bürgerwehr. Und ich dachte, die werden so ein bisschen als Hillbillies charakterisiert. Ich dachte, die Hillbillies haben den einfach komplett auf den Arm genommen und erzählen dem irgendwelchen Unfug. Also, dass sie da mit Gewehren unterwegs sind, dass sie rumballern, dass sie regelmäßig Drogen in Empfang nehmen und so weiter. Das klang alles sehr nach Film. Und ich dachte ganz am Anfang, der wurde einfach veräppelt. So, und wurde aber nicht. Daniel?
Ja, dann sind sie ja dem nachgegangen, haben eine Figur, die sich in der Geschichte ja nennt, der Jäger, auch aufgesucht und haben ihn gefragt, haben das Ganze ja sogar dann mit einem Fotografen, den sie da mit hingebracht haben, auf diese Mission, will ich mal sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja dann auch mit der Kamera gefilmt, er hat seinen Ausweis gezeigt und hat Dinge sozusagen widerlegt. Ne? Zum Teil ging es ja auch um Tattoos auf dem Arm, die er gezeigt hat, diese Tattoos hat er gar nicht. Und dann haben Sie das letztlich Ihren Kollegen gesagt, dass da offensichtlich Schwierigkeiten
gibt? Es gab eine Stufe davor. Da gab es ja Widerstände. Es gab eine Stufe davor. Die Stufe war, ich sehe, das passt alles nicht und gehe jetzt zu meinem Chef und sage ihm, ich glaube, wir haben hier massive Ungereimtheiten. Man muss, das kann ja auch jeder nachvollziehen, wenn du einem Reporter sagst, du lügst, ist es so, als ob du einem Richter sagst, du bist käuflich. Das ist so der ultimative Vorwurf. Was wir hier machen, hat eine große Regel und die heißt, du lügst verdammt nochmal nicht. Das ist, glaube ich, das große Gesetz. Und man muss für den Hintergrund wissen, mein damaliger Chef heißt Matthias Geier und sollte Blattmacher des Spiegels werden. Dem Mann habe ich das gesagt. Der Mann, der Klaas Relotius, den Hochstapler, eingestellt hat, heißt Ulrich Fichtner. Der sollte Chefredakteur werden. Das heißt, ich kam zu einer totalen Unzeit, kurz vor ihrer Beförderung, bei der Beförderung ihres Lebens, kam der freie Mitarbeiter Juan Moreno und sagte, du, ich glaube, wir haben ein Problem mit Klaas Relotius, dem Mann, dem die Welt 40 Preise gegeben hat. Da stimmt was nicht. Und ich glaube, das muss man psychologisch im Hintergrund, glaube ich, mitwirken lassen, um zu verstehen, warum diese Widerstände so groß waren. Die waren ja selbst dann noch da, als ich gewissermaßen mit zwei Videos kam, in denen die zwei Protagonisten, die in der Geschichte vorkommen angeblich, mir live sagen, on tape, ich habe den Klaas Relotius, diesen Typen habe ich nie gesehen. Und selbst da gab es noch massive Widerstände und dann wollte es einfach schlichtweg nicht glauben.
Wie sind Sie dann, also dann gab es Widerstände und irgendwann hat der Spiegel doch gesagt, okay, wir haben tatsächlich ein Problem, jetzt müssen wir damit umgehen und die Flucht nach vorne antreten. Was führte zu diesem Bruch?
Da gab es ein Package an Gründen. Zum einen war es ja so, dass wenn das können Sie ja beide, sind ja beide vom Fach, wenn einem eine Ungereimtheit auffällt, dann ist der Verdacht relativ nahe, dass da noch mehr sind. Und dann fing ich an, einfach andere Geschichten zu docken, also beziehungsweise zu checken. Und eine war zum Beispiel die Geschichte von Herrn Kaepernick. Colin Kaepernick ist ein Footballspieler, der hat sich hingekniet während der amerikanischen Hymne. Das ging auch durch die Presse. Donald Trump war sehr böse. Und der ist schwarz und seine Eltern sind beide weiß und haben Colin als kleinen Jungen adoptiert. Und die ganze Welt in Amerika, beziehungsweise die amerikanische Footballwelt, wollte mit diesen Eltern sprechen. Keiner hat ein Interview bekommen, nicht CNN, keiner auf der Welt, außer der Spiegel und Klaas Relotius. Und dann habe ich einfach bei dem Anwalt von Colin Kaepernick in den USA angerufen und gefragt, warum denn die Eltern, die jetzt ausgerechnet dem Spiegel ein Interview gegeben haben. Und dann stellte sich heraus, sie haben auch dem Spiegel kein Interview gegeben. Und die Geschichte war von vorne bis hinten erfunden.
Die Spiegel-Chefetage, aber auch die Aufklärungsgruppe, die vor zwei Wochen ja hier berichtet, im Nachhinein bekannt gegeben hat, dass sie sehr erschüttert sei, hat den Eindruck bei mir vermittelt, als wäre sozusagen das, dass man ihnen misstraut hat, noch schwerwiegender, als dass man einer Fälschung aufgesessen ist. Ist erstens dieser Eindruck richtig und zweitens glauben Sie, dass mit dem jetzigen Prinzip einer Ombudsstelle Ihre Recherche, Ihr Misstrauen, Ihre Kritik an Relotius besser aufgeklärt worden wäre? Hätte man Ihnen da mehr vertraut?
Ja, also absolut. Also sehr konkret, es ist ja, nachdem ich Alarm geschlagen hatte, nachdem ich also das allererste Mal, bevor ich in die USA gefahren bin, bei meinen Chefs gescheitert war, ist ja danach noch ein Text von ihm erschienen. Das war eine Titelgeschichte, da war er angeblich auf Kiribati, das ist eine Südseeinsel, und die erschien als großer Klimatitel über die Veränderungen, die durch den Klimawandel in zum Beispiel in der Südsee zu bemerken sind. Und es stellte sich heraus, der Mann ist da nie hingeflogen. Das heißt, wenn man auf mich gehört hätte, dann hätte man das verhindern können. Wenn ich gewusst hätte, es gibt eine Ombudsstelle, ob ich mich an sie gerichtet hätte, wahrscheinlich hätte ich mich an sie gewandt, wahrscheinlich hätte ich versucht, mit ihr zu sprechen. Aber das klingt jetzt so, als ob es ein Problem wäre, das nur Journalisten haben. Ich glaube, es kann jeder, der zu Hause arbeitet, also der zu Hause ist und arbeitet, das nachvollziehen. Das gibt ja auch andere Bereiche in anderen Umfelden, wo man merkt, da läuft was nicht sauber. Geht man jetzt zu seinem Chef und ist gewissermaßen der Whistleblower? Ich habe nicht den Eindruck, dass man dann immer gefeiert wird, wenn man der Whistleblower ist. Ich glaube, was diese Geschichte, wenn sie etwas Gutes hat, dann. Weil es gab, glaube ich, jetzt vor ein paar oder gestern, glaube ich, einen zweiten Fall von jemandem, ich glaube bei RTL. Ich glaube, es gibt das Gefühl, man kann zu seinem Chef gehen und sagen, da funktioniert was nicht und du bist nicht gleich jemand, der jemanden anschwärzt, sondern du hast einfach eine berechtigte Sorge, da ist was nicht in Ordnung, lass uns doch gucken, was da verkehrt gelaufen ist. Vielleicht wurde ja wirklich nur auf den Arm genommen von drei Hillbillies.
Daniel Buß in Hamburg, du warst dabei, als auf dem Panel am Freitag tatsächlich nochmal so auch der Fall Relotius auf dem Podium schwebte und da kam tatsächlich diese Meldung von einem Betrugsfall von RTL.
Ja, also am Freitag hatte RTL eine Mitteilung in eigener Sache herausgegeben. RTL deckt manipulierte Beiträge eines eigenen Reporters auf. Diese Meldung platzte quasi in die Veranstaltung über Recherche und journalistische Qualitätsstandards hinein, genau als auf einem Podium über das Thema mit Transparenz zur Glaubwürdigkeit berichtet wurde. Und interessant, wie der Spiegel auch RTL Krisenkommunikation beherrscht und sofort in die Offensive ging, das Problem selbst öffentlich machte und die Flucht nach vorne angetreten ist.
Was ist denn nun bei RTL passiert? Gibt es jetzt sozusagen den Klaas Relotius des Fernsehens?
Na, also ganz so hoch liegt dieser Fall nicht. RTL stellt die Sache so dar, da habe ein langjähriger Reporter aus der Redaktion RTL Nord, also hier aus Hamburg, seine Beiträge gefälscht. Zum einen soll er sich etwa PR-Material von Lionel Richie besorgt haben. Dieses Interview soll der Reporter dann als sein Interview ausgegeben haben, indem er die Fragen in eine Kamera nachgesprochen hat und mit den Fremdaufnahmen im Schnitt so kombinierte, dass man den Eindruck haben konnte, dass der RTL-Reporter mit Lionel Richie tatsächlich ein Interview geführt hat. In einem anderen Fall geht es um anonymisierte Äußerungen. Dabei soll jemand eine Lebensgeschichte erzählt haben, die gar nicht die eigene gewesen ist, aber immerhin von jemandem eine Lebensgeschichte, der nicht vor die Kamera wollte.
Also im Kern wahre Geschichten, aber durch Tricksereien des Reporters dann doch wieder irgendwie nicht ganz sauber.
Ja, danach sieht's aus. Das gab es ja bei Relotius, gab es ja auch Abstufungen. Er hat ja zum Teil auch sich bei Fremdinterviews bedient und die wiederum für seinen Texten zusammengebaut. Ich habe gestern jedenfalls noch mit Michael Wulff telefoniert. Er ist bei RTL in der Kölner Zentrale Geschäftsführer von InfoNetwork. RTL fasst in dieser Tochterfirma die Informationssendung zusammen. Und Wulff spricht nicht von einem großen Betrug, sondern dass der Reporter seine Beiträge getuned habe.
Es waren in diesem Fall nicht diese großen Geschichten, dass eine ganze Geschichte erfunden wurde. Aber trotzdem, es reicht auch schon, wenn sich ein Reporter in ein Interview reinschneidet, das er nicht geführt hat. Das ist letztendlich nicht die ganz klare Realität, sondern da wird manipuliert, da wird was gestaged oder gescriptet und das wollen wir nicht. Und aus dem Grunde reagieren wir in solchen Fällen so, weil ich sage ganz klar, das Thema Glaubwürdigkeit im Journalismus ist extrem wichtig und wir wissen, dass es in den letzten Jahren dort viele Diskussionen gab und immer wieder auch gerade, wenn man jetzt auf Social Media guckt, das Thema Fake News. Und deshalb ist, glaube ich, für uns so wichtig, dass wir wirklich auch die Sachen immer wieder nachprüfen und wenn denn so ein Fall mal passiert, was wirklich ärgerlich ist, dann auch sofort reagieren.
Und RTL hat ja auch reagiert. Der Reporter habe mehr als 10 Jahre für RTL Nord gearbeitet und tut das jetzt nicht mehr.
Kann man das irgendwie quantifizieren? Wie hoch ist das Ausmaß?
Ja, also der Reporter, der anders als Klaas Relotius beim Spiegel nicht namentlich veröffentlicht wurde, soll in mindestens 7 Fällen manipuliert haben. Aufgeflogen ist das Ganze übrigens, weil hier in Hamburg eine Kollegin misstrauisch wurde. Also auch so wie Sie, Juan Moreno, letztlich beim Spiegel.
Ja, vielleicht gleich mal die Frage an Sie, Juan. Wie beurteilen Sie das? Wie wirkt die Affäre denn jetzt auf Sie, nachdem Sie auch die Fallhöhe kennen eines Journalisten, der gefälscht hat?
Naja, also die Fallhöhe war mir ja relativ schnell klar. Also wenn du beim größten Nachrichtenmagazin Europas bist und an der Wand, wenn du reingehst in das Gebäude, den Schriftzug stehen hat, sagen, was ist. Und dann komme ich und sage denen, ich glaube, ihr habt ein Riesenfälscherproblem, dann ist die Fallhöhe enorm. Ich glaube, das meinte ich ja eben schon, wenn es einen minimalen Vorteil gibt, dann vielleicht, dass diese Kollegin, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob sie den Fall Relotius, doch, die hat ganz sicher den Fall Relotius mitbekommen als Journalistin, wenn sie gemerkt hat oder gedacht hat, du, wenn das Juan Moreno irgendwie überlebt hat, vielleicht überlebe ich das ja auch. Weil,
aber ich glaube, es war ein Kollege, ne? Oder Daniel?
Eine Kollegin.
Ah ja, okay, dann habe ich das verwechselt.
Und die Chefs hätten ja auch anders reagieren können. Also zumal, wenn es eben so ein Graubereich ist, offenbar hat er ja nicht Geschichten erfunden, sondern er hat, das Problem kennt ja jeder Reporter, man kommt an wunderbare Geschichten ran, aber die Leute sagen, ich erzähle sie dir jetzt privat, aber ich erzähle sie dir nicht als Journalist, dann ist das nicht sauber. Aber dem wollte er offenbar aus dem Weg gehen. Das heißt, es ist so ein Graubereich und die Chefs hätten ja auch theoretisch anders reagieren können. Ich glaube, da war Klaas Relotius tatsächlich hilfreich und man geht da vielleicht härter jetzt vor.
Wir werden gleich weitersprechen, Daniel in Hamburg und Juan hier in der Medienstadt Potsdam, aber wir haben natürlich, Sie müssten jetzt mal vielleicht wieder Ihren elektronischen oder papierenden Kalender raussuchen, 8. August wäre ein interessanter Termin für Sie.
Radio 1 präsentiert eine Erscheinung, eine Ausnahmeerscheinung aus Hamburg.
Als man ankam, wollte man werden, die Geschichte schreiben, die
Cat Carl am 8. August Open Air auf dem Gelände des Potsdamer Waschhaus.
Im Sommer 89.
Geschmeidige Gitarren zwischen Politik und Pop.
Als sie durch den Zaun durchfahren, liefen sie so schnell, es die Kinder zuließen, bis zu den ersten Laternen.
Cat Car.
12 Monate nach 7 raus wegen einem einzigen Schlag mit der Faust. Der Anwalt meinte, mildes Urteil, Glück gehabt.
Radio 1. Für alle, die gern Cat Car fahren und hören und natürlich nur für Erwachsene. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Juan Moreno vom Spiegel und Daniel Buß in Hamburg noch bei den auslaufenden Wellen der Jahreskonferenz vom Netzwerk Recherche. Radio 1 mit dem Medienmagazin in Hamburg, nach wie vor Dani Buß, ich habe es erwähnt, im Studio Juan Moreno vom Spiegel. Dani, vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen aufarbeiten, diesen Fall RTL, jetzt gerade aktuell am Freitag bekannt geworden. Mehrere Fälschungen bei einem Fernsehreporter. Da spielt ja das Thema journalistische Qualitätssicherung, sprich Kontrollen, ja auch sicherlich eine Rolle. Vermutlich sagt RTL nun, man werde sie überprüfen, die ganzen Filme, und womöglich auch die Qualitätskontrolle verbessern.
Ja, exakt, was man so in einer Krise eben sagt. Aber ernsthaft, ich habe mit RTL-Info-Network-Chef Michael Wulff auch darüber gesprochen. Und natürlich sagt er, dass man nun sehen werde, ob und wie man auch so einen Fall künftig vermeiden könne.
In diesem Fall muss man auch ganz klar sagen, wir haben natürlich für diese Reportergeschichten Kontrollmechanismen. Wir haben einen eigenen Reporter-Chef da drauf, der vorher, wenn eine Geschichte angeboten wird von einem Reporter, der sich die Geschichte mit dem Reporter anguckt und der sie hinterher auch abnimmt. Nur in diesem Fall war es wirklich einfach verdammt schwer oder fast nicht möglich, nur dank der Mitarbeiterin zu überprüfen letztendlich, was ist da manipuliert worden. Ich sag mal, das ist für jemanden, der das abnimmt, verdammt schwierig, diesen Fehler zu sehen oder eigentlich fast gar nicht möglich.
Ja, und sie soll da, wie Juan Moreno, erstmal auch ein selbstheilendes Gefühl gehabt haben, als sie den Beitrag ihres Kollegen mit einer anonymisierten Frau gesehen hat und vor allem gehört hat und dann beim Blick ins Originaldrehmaterial festgestellt haben, da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Was RTL-Info-Network-Chef Michael Wulff jetzt aber nicht will, ist das große Misstrauen gegen alle Kollegen.
Ich vertraue unseren Journalisten, weil unsere Journalisten sind gut ausgebildet. Wir haben eine Journalistenschule, wo jedes Jahr fast 30 Journalisten ausgebildet werden. Wir haben in den Regionalstudios eine ordentliche Ausbildung und deshalb gilt für mich als erstes der Grundsatz, jemand, der Journalist werden will, ja, der macht das aus Überzeugung und der weiß auch, was für eine Verantwortung er hat. Es gibt immer wieder schwarze Schafe und das ist nicht nur in unserer Branche so. Und aus dem Grund muss man natürlich auch immer noch mal Kontrollmechanismen haben, auch weil mal Fehler passieren können, die jetzt gar nicht mutwillig gemacht worden sind, sondern die passieren, weil letztendlich aus einer Situation heraus irgendwie was falsch dargestellt wird. Aus dem Grunde brauchen wir Abnahmeverfahren und deshalb ist es wichtig, dass wir Sachen kontrollieren. Aber im Grundsatz ist für mich erstmal, ich vertraue den Journalisten, aber wenn wir dann feststellen, dass irgendwas nicht ordentlich läuft, dann ist es für uns ganz wichtig, dass wir da auch ganz schnell reagieren.
Ja, also das ist ja eigentlich die Gretchenfrage, Juan Moreno, Vertrauen oder Misstrauen im Journalismus? Gibt es da einen Mittelweg? Also man kann ja nicht, also Vertrauen ist ja eigentlich unteilbar, ne?
Ja, und das führt auch zu nichts. Wenn man anfängt, alles zu hinterfragen, ist das wahr? Wenn man anfängt, so Nachrichten zu gucken oder auch nur mit dem Nachbarn zu sprechen, dann endet Kommunikation relativ schnell. Und zwar nicht nur jetzt bezüglich Medien, sondern überhaupt. Und ich glaube, dass man immer eine gewisse Skepsis haben sollte. Es geht auch, wie gesagt, es geht oft auch gar nicht darum, dass der jetzt der Kollege oder die Kollegin mutwillig fälschen, sondern dass einfach Fehler passieren und das sollte immer möglich sein, dass man darauf hinweist.
Ja, Daniel, du hast ja, wie vorhin schon erwähnt, diesen Betrugsfall hautnah reinbekommen in die Jahreskonferenz vom Netzwerk Recherche. Wie war denn dann die Reaktion auf dem Panel? Und ich habe gesehen, du warst ganz kurz im Livestream zu sehen, dass du eine Frage stellen konntest.
Ja, also ich habe die Gelegenheit genutzt, Kai Gniffke, noch Chefredakteur der Tagesschau, ab Herbst dann Intendant des SWR, zu fragen, wie journalistische Qualitätssicherung beim Fernsehen funktionieren kann, gerade in dezentralen Nachrichtenstrukturen, bei RTL mit Regionalstudios, bei der ARD mit Landesrundfunkanstalten und ob sich sowas überhaupt verhindern lässt, also tatsächlich Fälschungen, ob man die verlässlich erkennen kann. Und hören wir seine Antwort und direkt im Anschluss eine Ergänzung von Georg Maskolo, früher auch selbst Spiegel-Chefredakteur, heute Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.
Wir wissen seit Born, dass das durchaus geht. Was war das damals? Ku Klux Klan in der Eifel. Tolle Geschichte. Hatte, glaube ich, Günther ja auch damals gekauft. Ja.
Also sowas lässt sich nicht vermeiden?
Nein, es lässt sich am Ende nicht hundertprozentig vermeiden. Aber ich glaube, wir alle versuchen, so gut wie möglich Sicherungsmechanismen einzuziehen. Aber dann, wenn sich was rausstellt, dass es nicht mit unserer Darstellung übereinstimmte, und das heißt ja jetzt nicht, dass es eine Fälschung war, sondern eine Fehlleistung, dann eben wirklich dann auch transparent damit umzugehen. Und das machen wir nicht wegen Medienjournalisten, sondern das machen wir, weil wir total bescheuert wären, wenn wir es nicht täten. Weil dann kommt es raus und dann wird unser Publikum das Vertrauen einfach zu uns verlieren. Und deshalb müssen wir es transparent machen.
Ich erlebe ehrlich gesagt ja an jedem Tag auch glänzenden und großartigen Journalismus, in dem überhaupt nichts schief geht. Insofern dürfen wir uns jetzt irgendwie auch nicht den Blick dafür verstellen lassen, dass ich glaube, in der Frage, was Gründlichkeit, Faktizität und Ausgewogenheit angeht, ich immer noch sagen würde, schauen sich viele andere Länder an. Dann würde ich sagen, ist der Journalismus in diesem Land jedenfalls in keiner beklagenswerten Verfassung. In der Frage, Herr Buß sagt, es gibt jetzt einen neuen Betrugsfall. Ich würde sagen, solche Betrugsfälle hat es immer gegeben und unglücklicherweise ist es so, dass die Betrüger in aller Regel irgendwie die größten und am besten ausgeleuchteten Bühnen stürmen. Das war schon immer so. Die gehen nicht in irgendein Provinztheater. Schauen sich die Geschichte von Jason Blair bei der New York Times an. Warum hat die New York Times sich damals überhaupt entschieden, einen Ombudsmann oder später eine Ombudsfrau zu beschäftigen und zu sagen, wir müssen etwas tun für die Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Lesern? Das ist genau dieser Betrugsfall gewesen.
Daniel in Hamburg, aber es war jetzt nicht nur einen ganzen Donnerstag, Freitag und auch heute ging es nicht um Betrug, sondern es ging auch um tatsächlich journalistisches Handwerk. Was ist dir in Erinnerung geblieben, als besonders jetzt auch fürs Medienmagazin auffällig?
Also das große Thema war ja Abenteuerrecherche und nicht Fehler der Recherche. Die Fehler waren nur ein Teil. Es ging natürlich um Recherchehandwerk, Investigationen im Internet, in sozialen Netzwerken, rechtliche Abgrenzung letztlich auch, was darf man am Ende veröffentlichen und sozusagen, wo sind möglicherweise Schwachstellen gewesen, was mir in Erinnerung geblieben ist, sehr kritisch wurde diskutiert, aber auch offen diskutiert, haben Medien wie zum Beispiel der NDR auch und die Tagesschau die BAMF-Affäre, ne? Also wurden da Asylanträge einfach durchgewunken, möglicherweise Behördenmitarbeiter sogar bestochen. Wurde die vielleicht auch zu groß berichtet, nach dem Verdacht, dass dort auch die Staatsanwaltschaft aktiv geworden ist, wurde ja dieser Verdacht, der schmolz ja dann über die Ermittlungen hinweg letztlich zu einer fast Nichtigkeit herunter. Da wurde dann aber gesagt, naja, also wenn die Staatsanwaltschaft etwas sagt, dann muss man das auch berichten können. Man muss vielleicht aber eben doch, da gab es Selbstkritik, noch deutlicher machen, den Leuten quasi einhämmern in der Berichterstattung. Achtung, das hier ist ein Verdacht, es gibt noch kein Urteil.
Du hast noch einen Originalton mitgebracht?
Ja, also ich habe Christina Adelhardt tatsächlich gefragt von der NDR-Investigation, die den Fall mit berichtet hat, wie sie es sieht, und sie verortet den Fehler, wenn man von Fehlern sprechen kann, dann auch tatsächlich bei den offiziellen Ermittlern.
Ich glaube, es ist ein Problem der Staatsanwaltschaft, die am Anfang auf Grundlagen, die sich so als nicht komplett richtig erwiesen haben, mit etwas losgelaufen ist, was sich dann verändert hat. Wie groß oder klein es dann am Ende ist, müssen wir abwarten. Und es ist unser Job als Berichterstatter, das dann zu begleiten. Und wenn es kleiner wird, wird es kleiner. Und wenn es größer wird, wird es größer.
So, erstmal vielen Dank, Dani, von dieser auch kurzen Einschätzung. Wir können ja darauf verweisen, dass unter netzwerkrecherche.org ja auch Videos abgelegt sind von den Diskussionen. Da kann man sich weiter orientieren, auch im Podcast.
Seite auch gefunden wird. Netzwerkrecherche.de.
Ich habe es über Org gefunden, aber ist egal. Vielleicht gibt es da eine Rufumleitung. Das wird man finden, wenn man es googelt. Und auch im Podcast des Medienmagazins wird es zwei Diskussionsrunden geben. Aber nochmal zurück zu Ihnen, Juan Moreno, Spiegel-Mitarbeiter, freier, wie wir gehört und gelernt haben. Wenn Sie die jüngsten Entwicklungen und die Diskussion in der Medienbranche sowie auch die Diskussion der Nutzerinnen und Nutzer von journalistischen Produkten verfolgen, also Stichwort Relotius-Presse als Synonym für Lügenpresse, gibt es da auch ein Umdenken im Umgang mit den Leserinnen und Lesern bei Ihnen?
Also sagen wir mal so, diese Überzeugung, mit der ich früher auf solche Generalvorwürfe losgegangen bin, wie ihr seid doch alle Lügner, ihr seid doch alle, habt alle eine Agenda, das habe ich relativ lässig, souverän mit ein paar witzigen Sprüchen weggedrückt. Das fällt schwerer. Das fällt schwerer nach Relotius. Ich mache den Job schon sehr lange. Ich weiß, wie ich arbeite. Ich weiß, glaube zu wissen, wie meine Kollegen arbeiten. Und die allermeisten haben eben kein Problem, dahin zu gehen, wo es wehtut. Wir haben gerade NDR gehört. Die haben halt diese Affäre groß berichtet. Und dann war sie eben nicht so groß, wie man dachte. Das heißt, ich glaube nicht, dass es da ein systematisches Blindsein gibt. Aber Klaas Relotius ist jemand, der Geschichten erfunden hat beim Spiegel. Die haben die größte Dokumentation, die größte Verifikationsabteilung der Welt, eines Nachrichtenmagazins. Und der hat dort massenweise gefälscht, und zwar fast 60 Texte. Das wären fast 3 komplette Spiegelausgaben, wenn man alle Geschichten zusammentackern würde. Und das verändert was. Und wenn jetzt plötzlich jemand, der in Mecklenburg-Vorpommern recherchiert, sich anhören muss, weil er einen kritischen, aber richtigen Text geschrieben hat, du bist ja eh nur ein Relotius, dann tut er mir leid. Dann finde ich schon, dass man sehen muss, was Herr Relotius da angerichtet hat. Ja.
Sie schreiben ja auch an einem Buch, Sie haben auch die Filmrechte verkauft. Ist das, was zu erwarten ist, letztlich eine Erzählung dessen, was Sie da erlebt haben? Oder sprechen Sie vielleicht auch mit Klaas Relotius, der sich ja in der Öffentlichkeit zurückhält?
Also dieses Buch ließ sich gar nicht verhindern, um die Wahrheit zu sagen. Das ist unglaublich. Ich dachte ja, dass Journalisten besonders fix sind bei solchen Ereignissen. Viel fixer sind Verleger und Filmproduzenten. Die riefen mich lange vor den ersten Journalisten an, als die Sache dann beim Spiegel online gesetzt wurde. Das war, glaube ich, es war der 19. Dezember um 12 Uhr. Ich glaube, den ersten Filmproduzenten, der mich anrief, den hatte ich 30 Minuten später am Telefon. Und alle sagten mir, also vor allem die Verleger, es wird ein Buch geben, das kannst du jetzt schreiben und dann erzählst du deine Geschichte oder irgendjemand anderes schreibt es. Aber das ist der größte Hochstapler im Journalismus, an dem wir uns erinnern können. Und ich glaube tatsächlich, ich habe auch keinen vergleichbaren Fall gefunden. Und dann, da ich das beruflich mache, nämlich schreiben und Bücher schreiben, habe ich gedacht, ich mache es. Und was die Filmrechte angeht, ist es so, dass dass die UFA die Rechte an dem Buch gekauft hat. Das heißt, die dürfen das, was ich in dem Buch schreibe, zu einem Film machen. Was das wird, kann ich ehrlich gesagt Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, was viele Produzenten denken, wenn sie diese Geschichte hören. Die erinnern sich an Stonk, die erinnern sich an die Hitler-Tagebücher und die erinnern sich daran, dass Dietl sich damit ein Denkmal gesetzt hat. Und darum, glaube ich, wollen das so viele jetzt ganz, ganz schnell irgendwie auf die Leinwand bringen.
Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Beachtung dieser beiden Publikationen, Film und Buch. Und dann auch, dass es mit Ihnen, sage ich mal, im Status vielleicht dann doch zum Spiegelreporter irgendwie
läuft. Das glaube ich nicht, das ist vorbei.
Aber Sie haben einen Leuchtturm bekommen jetzt. Genau. Aber vielen Dank, dass Sie bei mir jetzt hier im Studio waren, uns Auskunft gegeben haben. Ein sehr seltenes Medieninterview, was Sie, man sagt Ihnen auch eine gewisse Bescheidenheit nach. Das hat man auch bei der Auszeichnung gestern gemerkt beim Leuchtturm, die auch nochmal komplett im Podcast nachzuhören ist, dass Sie auch ungern eigentlich im Mittelpunkt stehen.